Danke, Marco. Genau, Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Wir hören heute auf das Pfingstwunder und ich freue mich schon drauf. In meiner Familie habe ich früher sehr früh schon Actionfilme kennengelernt. Mein Vater hat Actionfilme schon lange gemocht, meine beiden älteren Brüder dann auch irgendwann und irgendwann dann natürlich auch ich. Meine Mutter war davon nicht so der größte Fan. Wir Männer sind dann gerne mal ins Kino gegangen oder haben Actionfilme von zu Hause angeschaut. Und eine richtig coole Filmreihe hieß Mission Impossible, also auf Deutsch unmögliche Mission. Es geht in dieser Filmreihe um eine Spezialeinheit, die Impossible Mission Force. Und die hat eben den Auftrag, unmögliche Missionen zu lösen. Missionen, die keine andere Einheit lösen kann, nur sie. Ethan Hunt ist der Hauptdarsteller, gespielt von Tom Cruise. Und er hat ein Team und mit ihnen zusammen hat er dann also schwierige Herausforderungen, Missionen, die erstmal unmöglich erscheinen, aber letztlich doch erreicht werden. In unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte geht es auch um eine unmögliche Mission. Vor zwei Wochen haben wir schon gehört, was diese Mission ist. Diese Mission ist, das Evangelium von Jesus Christus bis an die Enden der Erde weiterzutragen. Und heute in unserem Text werden wir sehen, was die Kraft ist für diese unmögliche Mission, nämlich der Heilige Geist. Und deswegen habe ich diese Predigt auch überschrieben mit Kraft für die unmögliche Mission. Und ich lade euch ein, eure Bibeln mit aufzuschlagen. Und wir wollen diesen Text aus Gottes Wort gemeinsam lesen. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Und wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Also das ist das Wunder von Pfingsten, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Ich habe diesen Text in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist: Der Geist Gottes kommt. Das sind die Verse 1 bis 4. Und der zweite Teil ist: Die Menschen reagieren. Das sind die Verse 5 bis 13. Was damals an Pfingsten passiert ist, hat die Welt verändert. Und das Wunder von Pfingsten ist auch für uns heute, 2000 Jahre später, sehr wichtig. Meine Hoffnung für diese Predigt ist, dass wir heute neu erkennen, dass wir als Gemeinde, jeder Einzelne vom Heiligen Geist erfüllt ist. Keiner ist ausgelassen, der an Jesus glaubt. Jeder hat den Geist. Und ich hoffe, dass wir unserer Berufung, Zeugen für Jesus zu sein in dieser Welt, heute neu ermutigt werden, diese Berufung auszuleben. Und ich hoffe, wir sind ermutigt, sie voranzutreiben, gerade weil die Kraft für die Mission in uns wohnt. Und ich würde gerne, bevor wir jetzt in den Text einsteigen, noch mit uns beten. Lieber Vater, wir haben das gerade schon gesungen. Unser Gebet ist, dass du jetzt zu uns redest, dass du jetzt zu uns sprichst. Wir danken dir, dass wir als deine Gemeinde jetzt auf dein Wort hören dürfen. Und wir beten: Heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Schenk uns jetzt deinen guten Heiligen Geist, dass wir dein Wort begreifen, dass wir dein Wort verstehen und dass wir neu ermutigt sind, für dich zu leben in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen. Bevor wir gleich so richtig in den Text einsteigen, will ich noch eine Vorbemerkung machen. An Pfingsten geht es nicht darum, dass die Jünger Christen werden. An Pfingsten werden sie nicht wiedergeboren. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das direkt am Anfang schon im Kopf haben. Die Jünger sind zu dem Zeitpunkt schon gläubig. Es gab im Alten Testament Gläubige und deswegen wissen wir, dass der Geist auch schon vor Pfingsten gewirkt hat. Das ist mir ganz wichtig zu erwähnen. Sondern bei Pfingsten geht es um Befähigung zum Dienst für Jesus. Und jetzt wollen wir in den Text einsteigen. Wir starten mit dem ersten Punkt. Der Geist Gottes kommt und wir wollen noch einmal Vers 1 zusammen lesen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie einmütig beisammen. Wir lesen hier, es ist der Tag der Pfingsten. Pfingsten war ein Fest aus dem Alten Testament. Dort hieß es das Fest der Wochen. Das ist nachzulesen in 3. Mose 23 und 2. Mose 34. Dort wird das erklärt. Dieses Fest der Wochen war früh im Sommer und man hat dort die erste Weizenernte gefeiert und Gott dafür gedankt. Und zeitlich gesehen war Pfingsten 50 Tage nach dem Passa. Das heißt hier in Apostelgeschichte 2, 50 Tage nach dem Tod und der Auferstehung Jesus. Deswegen heißt dieses Fest auch Pfingsten. Pfingsten heißt einfach 50, gemeint sind diese 50 Tage. Und das Besondere an diesem Fest war, dass zu dieser Zeit ganz viele jüdische Pilger aus der ganzen damals bekannten Welt nach Jerusalem gekommen sind, um dieses Fest zu feiern. Zu keiner Zeit im ganzen Jahr war Jerusalem voller als bei diesem Fest. Vielleicht wart ihr schon mal beim Weihnachtsmarkt in Nürnberg. Der ist ja total groß und bekannt. Ich war da schon öfters, auch schon mal an einem Samstagabend. Und das ist so vollgepackt, dass man sich da kaum bewegen kann. Vielleicht können wir uns das ungefähr so vorstellen, wie Jerusalem damals war. Es war richtig voll mit ganz vielen Menschen. Die Jünger Jesu sind auch immer noch dort. Sie sind an einem Ort versammelt, lesen wir. Wir erinnern uns nochmal, Jesus hatte in Kapitel 1, Vers 4 gesagt, die Jünger sollen in Jerusalem bleiben und die Verheißung des Vaters abwarten. Kapitel 1, Vers 5, Jesus hat zu ihnen gesagt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Das hatte Jesus ihnen versprochen. Und gerade darauf warten die Jünger jetzt gerade. Sie sind in diesem Raum versammelt, immer noch in der Stadt Jerusalem. Und jetzt passiert es, Jesus macht seine Versprechen wahr. Wir lesen nochmal die Verse 2 bis 4. Es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien in ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Also der Geist Gottes, der kommt jetzt wirklich. Er ist jetzt wirklich da. Und unser Text erwähnt drei Zeichen dafür, dass der Geist Gottes jetzt da ist. Das erste Zeichen ist der Wind. Wir lesen, plötzlich kam ein Brausen vom Himmel wie Wind. Und der Wind erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Also das können wir uns vielleicht so vorstellen, wie wenn hier im Raum jetzt die Fenster und die Türen aufknallen. Es kommt auf einmal ein Wind rein. Wir werden hin und her geworfen. Unsere Frisuren werden vom Winde verweht. Unsere Bibelseiten fliegen umher. Also das muss gewaltig gewesen sein. Es kommt ein riesiger Wind. Das zweite Zeichen für den Geist Gottes ist Feuer. Es erscheinen Zungen wie von Feuer. Und diese Feuerzungen, die verteilen sich auf die Jünger. Jeder der Jünger kriegt so ein Feuer auf seinen Kopf. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, warum ist das so passiert? Was steckt dahinter? Warum Wind? Warum Feuer? Was bedeutet das? Und die Bibel zeigt uns, dass Wind und Feuer ganz häufig für die Gegenwart Gottes steht. Wir fangen mal beim Feuer an. Das Feuer zum Beispiel begegnet uns, wenn wir von Mose lesen, wie er Gott im brennenden Dornenbusch begegnet ist. Gott war in diesem Feuer. Oder bei der Gesetzgebung. Auf dem Berg Sinai, dort heißt es, dass der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer dort war. Oder ein bisschen später, Gott führt sein Volk Israel in der Wüste in der Nacht durch diese Feuersäule. Oder dann, wenn die Stiftshütte fertig gebaut wird und Gott zieht dort ein, in der Nacht ist dort eine Feuersäule. Das heißt, Feuer steht häufig für die Gegenwart Gottes durch seinen Geist. Und genauso ist es auch mit dem Wind in der Bibel. Schon das Wort für Wind bedeutet auch Geist. Das kann man auf beide Arten und Weisen übersetzen. In Hesekiel 37 zum Beispiel, da wird der Geist Gottes als Wind bezeichnet. Und auch Jesus selber hat das einmal gemacht in Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will, hatte Jesus gesagt, und er meinte damit den Geist Gottes. Also Feuer und Geist sind Manifestationen von Gottes Gegenwart. Der Text verrät uns, Gott ist jetzt da, durch seinen Geist. Die dritte Person der Gottheit begegnet den Menschen an Pfingsten. Und es wird uns auch noch ein drittes Zeichen für den Geist gegeben. Vers 4, sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das ist das dritte und letzte Zeichen, auch sehr besonders. Gerade eben war es noch so, dass die Jünger miteinander geredet haben. Sie haben sich alle verstanden. Jeder hat ganz normal in seiner Sprache gesprochen. Es war ein ganz normaler Sonntag. Aber jetzt auf einmal reden sie in unterschiedlichen Sprachen. Sprachen, die sie nie gelernt haben. Sprachen, die sie nur können, weil der Geist Gottes die ihnen gerade beibringt. Also ich denke, wir lernen hier etwas über den Heiligen Geist. Wir lernen hier, dass der Geist Gottes mächtig und souverän ist. Er kommt mit Kraft, er wirkt Wunder. Der Wind tobt, das Feuer brennt, Sprachenwunder geschieht. Der Geist Gottes ist mächtig. Ich habe schon öfter gehört, dass Christen über den Heiligen Geist denken, dass er ein Gentleman ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Man meint dann damit, dass der Heilige Geist niemanden von uns zu irgendetwas zwingt und dass er immer freundlich ist und dass er uns gut führt in unserem Leben. Und es ist natürlich richtig, dass der Heilige Geist uns zu nichts zwingt, aber wir merken in Gottes Wort, dass Gott uns ein bisschen ein anderes Bild von Gottes Geist zeigt. Die Schrift zeigt uns, der Geist ist mächtig, er hat Kraft, er tut, was er will, er ist souverän. Er muss nicht erst warten auf uns Menschen, dass wir die Initiative ergreifen, sondern er kommt und er tut, was er will. Das ist also das Wunder von Pfingsten. Der Geist Gottes kommt. Jesus Christus selber hatte schon den Geist Gottes, das sehen wir in den Evangelien. Jesus ist jetzt in den Himmel aufgefahren und mit seinem Vater sendet er den Geist auf die ganze Gemeinde. Und ich möchte, liebe Gemeinde, drei Bedeutungen für unser Leben ganz persönlich herausstellen, drei Dinge, was das für uns bedeutet, was hier damals an Pfingsten geschehen ist. Das Erste, Pfingsten zeigt uns, Jesus tut, was er sagt. Jesus hat den Geist versprochen und jetzt kommt der Geist. Liebe Gemeinde, das darf uns ermutigen, auf Jesus zu vertrauen. Was er sagt, ist wahr. Was er verspricht, das trifft wirklich ein. Das war schon immer so. Und das wird auch immer so sein. Und deswegen ist es gut für uns, auf Jesus zu vertrauen. Eine zweite Sache. Eine ganz wichtige Sache, die Jesus seinen Jüngern nämlich versprochen hat, die geschieht in diesem Text, nämlich Jesus selbst ist bei seinen Jüngern. Das ist die zweite Bedeutung für uns persönlich. Jesus hatte das in Johannes 14 schon angekündigt. Er sagte, dass er zu seinem Vater zurückkehren wird. Er ist dann nicht mehr da. Aber er wird seinen Jüngern einen anderen Beistand geben, nämlich den Geist Gottes. Der Geist wohnt in uns. Er tröstet uns. Er ermutigt uns. Er hält uns ganz nah bei Jesus. Er lässt uns nicht allein. Und dann sagte Jesus in Johannes 14, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Und wahrscheinlich meinte Jesus damit, dass er seinen Jüngern nach der Auferstehung nochmal begegnen wird. Wahrscheinlich meinte Jesus auch, dass er eines Tages wiederkommen wird Dann werden wir ihn sehen, dann wird er zu uns kommen. Aber er meint wahrscheinlich auch, dass er durch seinen Geist bei uns ist. Das bedeutet, liebe Gemeinde, wir sind keine Waisenkinder. Ganz alleine in einer fremden, kaputten Welt. Wir sind nicht alleine, wir sind nicht ohne Eltern, wir sind nicht hilflos, wir sind nicht einsam, wir sind nicht verloren. Nein, Jesus ist bei dir, Jesus ist in dir durch seinen Geist. Das darf uns ermutigen, liebe Christen, Jesus wohnt in uns. Und ich möchte noch eine dritte Wahrheit für uns herausstellen, die wir für unser persönliches Leben mitnehmen dürfen. Am Pfingsten, lesen wir, werden alle Jünger vom Geist Gottes erfüllt. Es ist nicht so, dass der Geist nur auf die Apostel kommt oder nur auf Pastoren oder Missionare oder sonst irgendwelche besonderen Menschen, sondern die ganze Gemeinde wird mit dem Geist Gottes erfüllt. Es klingt vielleicht erstmal selbstverständlich, ja klar, der Geist macht da ja keinen Unterschied, der kommt ja auf alle Christen, aber das ist eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich. Denken wir mal zurück ans Alte Testament, wie war das dort? Wir lesen im Alten Testament, dass der Geist nur auf manche Menschen für bestimmte Aufgaben und dann nur für eine bestimmte Zeit gekommen ist. Das erste Mal lesen wir, dass der Geist Menschen erfüllt, als die Stiftshütte gebaut wurde. Die Bauherren, die Künstler damals hatten den Geist Gottes für diese Aufgabe bekommen. Dann später einige Richter, einige Könige oder Propheten. Auch Mose hatte den Geist Gottes. Ich will uns da mal an eine Geschichte aus dem 4. Buch Mose erinnern. 4. Mose, Kapitel 11. Es war so, Mose hatte das Volk jetzt schon einige Zeit lang angeführt und er hat aber gemerkt, das Volk ist so groß, es ist so eine Riesenaufgabe, ich schaffe das nicht alleine. Und deswegen hat Mose 70 Älteste bekommen, die ihm dabei geholfen haben, sich um das Volk Gottes zu kümmern. Und diese 70 Ältesten, lesen wir in 4. Mose 11, haben den Geist Gottes bekommen für diese Aufgabe. Und weil sie den Geist Gottes bekommen haben, haben sie angefangen, prophetisch zu reden. Das bedeutet, sie haben das Wort Gottes weitergesagt. Und viele fanden das wahrscheinlich super. Das hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Einer fand das nicht so toll. Das war Josua. Der hat sich daran gestört. Josua ist zu Mose gegangen und hat gesagt, das musst du jetzt verbieten, das geht doch nicht, dass die hier prophetisch reden. Und dann hat Mose ganz bewegende Worte gesagt. Und deswegen erzähle ich diese Geschichte. 4. Mose, Kapitel 11, Vers 29. Mose sagt, ach, dass doch das ganze Volk des Herrn prophetisch reden würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Seht ihr, Mose hat den Wunsch, dass das ganze Volk mit dem Geist Gottes erfüllt ist. Mose hat verstanden, nichts braucht das Volk mehr als den Geist Gottes. Und am Pfingsten, da erfüllt sich dieser Wunsch. Am Pfingsten kommt der Geist nicht nur auf ein paar wenige vom Volk Gottes, sondern auf alle, die auf Jesus Christus vertrauen. Die ganze Gemeinde wird vom Geist Gottes erfüllt. Das bedeutet für uns, auch wir sind Empfänger dieses großen Wunders, was damals geschehen ist. Wir sind beschenkt mit dem Geist Gottes. Du ganz persönlich, wenn du an Jesus glaubst, bist beschenkt mit dem Geist Gottes. Das hat praktische Bedeutung für uns als Gemeinde. Da könnte man jetzt ganz viel sagen, ich sage mal nur so ein paar Dinge. Weil wir alle den Geist Gottes haben, jeder ganz persönlich, der Christ ist, stehen wir alle auf einer Stufe. Wir haben alle denselben Geist. Keiner ist hier benachteiligt, keiner ist ausgeschlossen, keiner ist weniger beschenkt. Niemand von uns muss sich minderwertig fühlen. Egal wie alt du bist oder wie reif du bist oder wie begabt du bist oder was auch immer, du hast den Geist Gottes. Es gibt in der Gemeinde keine Christen erster Klasse und dann Christen zweiter Klasse, die irgendwie weniger wert sind. Nein, wir alle stehen auf einer Stufe. Auch du ganz persönlich, wenn du an Jesus glaubst. Ich muss dich enttäuschen, du hast zwar keine Feuerzunge auf deinem Kopf, aber der Geist Gottes lebt in dir. Das waren jetzt mal drei Bedeutungen für unser Leben aus diesen ersten Versen. Wir sehen, das ist das Wunder, was die Jünger damals erlebt haben. Der Geist kommt auf sie. Und wir sehen im zweiten Teil des Textes, dass das nicht verborgen bleibt in einem kleinen Raum, sondern dass die Jünger an die Öffentlichkeit treten und dass die Menschen reagieren. Das führt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt. Die Menschen reagieren, Verse 5 bis 13. Und wir lesen noch einmal Vers 5 gemeinsam. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Also in Jerusalem waren fromme Proselyten, das waren eigentlich Heiden, die den jüdischen Glauben angenommen haben, und es waren fromme Juden dort. Und wir erinnern uns nochmal, es ist das Fest Pfingsten. Das bedeutet, es sind gerade ganz viele Pilger in Jerusalem, die Stadt ist voll. Und in dieser gefüllten Stadt passiert jetzt dieses Wunder von Pfingsten. Wir lesen nochmal die Verse 6 bis 11. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Die Jünger, die sind mit ihren Feuerzungen nicht zu Hause geblieben, sondern sie sind in die Öffentlichkeit getreten und sie wurden von der Volksmenge gesehen. Und wir lesen, wie die Menschen damals reagiert haben. Wir lesen, sie waren bestürzt, sie waren durcheinander und verwirrt. Sie sind entsetzt, also außer sich geraten. Sie sind verwundert und sie fragen sich, was für eine erstaunliche Sache passiert hier. Der Grund für diese Verwunderung ist, dass sie diese Jünger Jesu in ihren eigenen Sprachen reden hören. Sie bemerken, diese Jünger, die sind doch alle aus Galiläa. Sie kommen aus dem Norden von Israel. Das hört man, das sieht man, das ist kein Geheimnis. Wieso benutzen sie jetzt unsere Muttersprachen, die wir von Kind auf können? Das ist genau die richtige Frage, die die Menschen damals stellen. Was ist das für ein Wunder, was hier passiert? Wir sehen hier in der Apostelgeschichte dieses Sprachenwunder, dass Menschen auf einmal Sprachen sprechen können, die sie eigentlich nie gelernt haben, wegen dem Geist Gottes. Das kommt ein paar Mal in der Apostelgeschichte vor und es sind immer echte Sprachen, die sie benutzt haben. Sie stammeln nicht irgendetwas vor sich hin, was gar nicht wirklich eine Sprache war, sondern die haben echte Sprachen auf einmal gesprochen. Und ab Vers 9 werden dann unterschiedliche Regionen mit unterschiedlichen lokalen Sprachen aufgelistet. Wir werden jetzt nicht auf jede einzelne eingehen, aber sie fangen an östlich vom Fluss Euphrat. Sie reden von Regionen aus Kleinasien, also aus der Türkei, aus Italien, aus Griechenland, sozusagen aus allen Teilen der damals bekannten Welt des Römischen Reiches. Das waren die Regionen, aus denen die Juden und die Proselyten damals als Pilger nach Jerusalem gekommen sind. Das waren ihre Heimatorte, wo sie eigentlich wohnen. Wir erinnern uns nochmal, Israel ist zu diesem Zeitpunkt ja zerstreut in alle Welt. Israel lebt immer noch im Exil, aber bei diesem Fest, da kamen Repräsentanten Israels aus aller Welt zusammen. Gott hat sie versammelt. Und sie erleben jetzt, wie Gott wirkt. Die Pilger sind jetzt in der Stadt, in der ihr jüdischer Messias gewirkt hat, gestorben ist, auferstanden ist. Der Retter kam, um sein Volk zu erlösen. Und jetzt lernen diese Pilger den Retter kennen durch den Geist Gottes. Sie erleben, wie der Geist Gottes kommt und ihr Leben verändert. Wir werden es sehen in der weiteren Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde entsteht, tausende Menschen kommen zum Glauben an Jesus und ihr Leben wird transformiert. Der Retter ist da und sie lernen ihn jetzt kennen durch den Geist. Gott will sein Volk, Gott will die ganze Erde wiederherstellen. Viele Ausleger von diesem Text, über den wir gerade reden, die sehen eine Parallele zwischen Pfingsten und zwischen dem Turmbau zu Babel. Wir erinnern uns nochmal, 1. Mose 11 berichtet uns, wie die Menschheit auch nach der Sintflut immer noch sündig und gefallen ist. Und die Menschheit will dann so einen riesigen Turm bauen, um sich einen Namen zu machen. Das bedeutet, sie wollen so sein wie Gott. Die Welt ist so kaputt, in der wir leben. Und wir sehen dann in 1. Mose 11, wie Gott das verhindert. Er greift ein, und zwar indem er ihre Sprachen verwirrt. Vorher haben sie eine Sprache gesprochen, sie haben sich alle verstanden, aber jetzt sprechen sie die unterschiedlichsten Sprachen. Sie können diesen Turm nicht mehr weiterbauen und deswegen werden sie zerstreut in die ganze Welt. So hat Gott die Menschheit damals verflucht. Aber seht ihr, an Pfingsten, da wird das einmal auf den Kopf gedreht. Aus Fluch wird Segen. Die verstreuten Menschen, die kommen jetzt wieder zusammen. Die Menschen, die sich eigentlich nicht verstehen, sie sprechen jetzt wieder eine Sprache. Gott will uns zeigen durch diesen Text, er fängt an, die kaputte Welt wiederherzustellen. Er macht alles neu. Und wir müssen nochmal in unseren Text reinschauen und wirklich verstehen, warum jetzt dieses Wunder passiert, warum diese Sprachen, warum hat Gott sich dafür entschieden, diese unterschiedlichen Sprachen auf einmal zu ermöglichen. Und die Antwort finden wir am Ende von Vers 11. Ich lese nochmal, die Menschen sagen, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Das heißt, bei diesem Wunder, da geht es gar nicht vor allem um die Sprachen. Wenn wir über Pfingsten reden, dann reden wir schnell davon, ja, da ist dieses Wunder geschehen, dass die Jünger unterschiedliche Sprachen sprechen konnten. Und das stimmt ja auch. Aber der Sinn und Zweck dieses Wunders ist, dass die Jünger die großen Taten Gottes verkünden können. Sie sind Prediger geworden in den unterschiedlichsten Sprachen. Vor einer ganzen Weile war ich mal auf einem Missionseinsatz für 2 Wochen, sehr kurz, in Moldawien. Moldawien ist in Osteuropa, Moldawien ist ein armes Land. Besonders die vielen Menschen, die auf den Dörfern wohnen, die haben wirklich einen ganz niedrigen Lebensstandard. Wir sind dort als Gruppe, als christliche Gruppe hingefahren und wir haben Gemeinden vor Ort geholfen, Hilfsgüter und Essen zu verteilen. Und deswegen sind wir oft zu diesen armen Menschen nach Hause gegangen. Und dann haben wir ihr Leid gehört und auch ihr Leid gesehen. Ich erinnere mich noch an eine ältere Frau, die in so prekären Situationen gelebt hat. Sie hatte nur einen Raum. Sie hat dort geschlafen, gegessen, dort alles gemacht. Und es war leider so, dass dort auch die Ratten gelebt haben mit ihr. Das heißt, wenn sie nachts geschlafen hat, dann sind immer wieder die Ratten über sie drüber gelaufen. Also so waren die Leute damals. Sie waren wirklich in ganz großen Notlagen. Und wir als Gruppe, wir wollten sie unterstützen. Das Problem war aber, wir hatten nur, ich glaube, 2 oder 3 Übersetzer dabei. Das heißt, meistens war es so, dass wir mit diesen Menschen nicht mal reden konnten. Das war sehr traurig. Ich hätte mir damals nichts lieber gewünscht, als mit diesen Menschen über Jesus zu reden. Die Menschen haben Jesus mehr gebraucht als Essen oder Hygieneprodukte oder sonst irgendetwas. Aber das ging leider nicht. Die Sprache, die hat es verhindert, dass wir von Jesus weitergeben konnten. Ich erzähle diese Geschichte, weil mich das an Pfingsten erinnert. Das, was an Pfingsten passiert, ist so besonders, weil hier die Sprache nicht länger eine Barriere ist, um von Jesus weiterzuerzählen. Der Geist macht es möglich, dass in den unterschiedlichsten Sprachen Jesus Christus verkündigt wird. Uns wird hier im Text ja nicht genau berichtet, was die Jünger jetzt alles so erzählt haben. Es wird nur gesagt, die großen Taten Gottes. Aber ich habe eine Vermutung, was sie erzählt haben. Ich bin mir sicher, sie haben von Jesus Christus erzählt. Sie haben erzählt, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und dass er in diese Welt gekommen ist. Sie konnten berichten, was Jesus für ein Mensch war. Er ist einer, der konnte Kranke heilen. Er konnte Besessene befreien. Er konnte predigen, wie das noch nie jemand vor ihm getan oder nach ihm getan hat. Die Jünger konnten berichten, Jesus war der beste Mensch, den man sich vorstellen kann. Jesus hat die Liebe verkörpert. Er hat seinen Vater im Himmel geliebt. Er hat die Menschen geliebt. Er hat sogar seine Feinde geliebt. Jesus hat nie das Gesetz Gottes gebrochen. Er war heilig, er war perfekt, er war der beste Mensch, den man sich vorstellen kann. Jesus war der einzige Mensch, der wirklich gut ist. Aber dieser Jesus, er wurde abgelehnt. Auch das haben die Jünger wahrscheinlich gepredigt am Pfingsten. Jesus wurde abgelehnt, er wurde von vielen gehasst, er wurde gefangen genommen und hingerichtet, obwohl er unschuldig war. Aber genau dadurch ist Jesus der Retter der ganzen Welt geworden. Jesus ist den Tod gestorben, den wir Menschen eigentlich verdient hätten. Jesus hat die Strafe für unsere Schuld, für unsere Sünde, für alles, was wir falsch gemacht haben, auf sich genommen dort am Kreuz. Er war der eine Unschuldige, aber er ist der eine, der den Zorn Gottes getragen hat für alles, was wir falsch gemacht haben. Und die Jünger konnten aber fröhlich predigen, weil Jesus nicht tot geblieben ist, sondern er ist von den Toten auferstanden, er lebt. Und gerade deswegen ist es so wichtig, von ihm weiterzuerzählen. Und gerade weil Jesus von den Toten auferstanden ist, nachdem er für unsere Sünde gestorben ist, kann er uns das Leben schenken. Jesus kann die Trennung von Gott und Mensch auflösen. Er kann uns zu Gottes Kindern machen. Das war wahrscheinlich das, was die Jünger damals an Pfingsten gepredigt haben. Das waren die großen Taten Gottes, die sie an die Menschen weitergegeben haben. Wir werden nächste Woche weitermachen in der Apostelgeschichte 2 und wir hören dann von Petrus, wie er damals die großen Taten Gottes verkündigt hat. Und Pfingsten darf uns wirklich an die Mission erinnern, in der es um die Apostelgeschichte geht. Das Sprachenwunder von Pfingsten, das hat ja den Sinn, dass alle Menschen, alle Pilger dort in Jerusalem das Evangelium hören. Das Evangelium ist die Botschaft, die sich durch die Jünger als Zeugen bis an die Enden der Welt verbreiten wird. Apostelgeschichte 1, Vers 8, Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Und seht ihr, beim Pfingstwunder hat Gott das genauso geführt, dass die Enden der Erde nach Jerusalem kamen. Menschen aus unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Sprachen kommen nach Jerusalem und sie hören von Jesus Christus, dem Retter. Das bedeutet, Pfingsten nimmt schon vorweg, dass diese große Mission, die Enden der Erde mit dem Evangelium zu erreichen, dass das wirklich passieren wird. Für Gott ist das keine unmögliche Mission, sondern das ist sehr möglich. Pfingsten nimmt vorweg, das wird wirklich klappen. Das Evangelium verbreitet sich jetzt in Jerusalem. Wahrscheinlich haben die Pilger das Evangelium dann mit nach Hause genommen und wir sehen dann im Verlauf der Apostelgeschichte, das Evangelium verbreitet sich weiter und weiter. Und was unser Text uns zeigen will, ist, wovon diese unmögliche Mission abhängt, ist die Kraft von Gottes Geist. Es ist die Kraft von Gottes Geist. Und deswegen, liebe Gemeinde, bin ich mir sicher, Gott will uns heute durch diesen Text seine Mission ganz neu aufs Herz legen. Pfingsten war ja nicht das Ende der Mission, das war erst der Startschuss. Und auch bis heute ist diese unmögliche Mission noch nicht fertig. Das Evangelium soll sich weiter durch die Jünger Jesu in der ganzen Welt verbreiten, auch durch uns. Und ich bin mir sicher, Gott will uns heute durch diesen Text ermutigen. Er will uns ermutigen dadurch, dass die Kraft für diese unmögliche Mission, dass wir die schon haben. Die ist schon in uns. Wir haben den Geist Gottes. Er macht es möglich. Er befähigt uns dazu, dass diese unmögliche Mission möglich wird. Ja, wir sind so wie diese Spezialeinheit von dieser Filmreihe, von der ich anfangs erzählt habe, Mission Impossible, diese besondere Spezialeinheit, die Unmögliches möglich gemacht hat. Das dürfen so ein bisschen wir sein. Durch Gottes Geist, durch Gottes Kraft können wir das tun, was menschlich überhaupt keine Chance hat. Wir denken nochmal an die Apostel zurück. Sie haben genau das so erlebt. Bevor der Geist Gottes kam, ja, wie waren die Apostel? Sie waren schüchtern, sie haben sich geschämt für das Evangelium. Sie waren als Verkündiger schüchterne Memmen. Man kann es nicht anders sagen. Aber da, wo die Apostel jetzt den Geist Gottes bekommen haben, werden sie auf einmal zu mutigen Verkündigern. Ab Pfingsten leben sie für das Evangelium. Sie brennen für das Evangelium. Am Ende sind viele von ihnen sogar für das Evangelium gestorben. Und diese Lebensveränderung im Leben der Apostel kam durch Gottes Geist. Er ist die Kraft, die auch in uns lebt. Der Geist Gottes hat sich in den letzten 2000 Jahren ja nicht verändert. Er ist heute der gleiche wie damals. Und so wie er damals den Jüngern Mut und Trost und Gelegenheit und Weisheit und Trost und Freude und Mut geschenkt hat, so will der Geist es heute auch mit uns machen. Prediger des Evangeliums sind nicht nur Leute, die jetzt hier vorne stehen, sondern wir alle sind Prediger des Evangeliums, weil wir alle den Geist Gottes haben, wenn wir auf Jesus vertrauen. Wir dürfen Prediger des Evangeliums sein, direkt im Anschluss an den Gottesdienst. Worüber reden wir, wenn wir uns gleich da hinten bei Kaffee und gleich unten beim Mittagessen treffen? Sind wir direkt bei dem, was wir am Samstag gemacht haben oder bei Fußball oder was auch immer? Wissen unsere Arbeitskollegen und unsere Nachbarn, dass wir bekennende Christen sind? Wenn wir gefragt werden, hey, wie war dein Wochenende? Was erzählen wir dann? Erzählen wir dann, hey, ich war in der Gemeinde, da geht es um Jesus und das war super gut. Worüber reden wir, wenn wir zu Hause beim Esstisch sind? Was geben wir unseren Kindern weiter? Wofür sind wir als Gemeinde bekannt? Vielleicht sitzt du jetzt hier und du bist schon lange Christ. Vielleicht hast du schon viel Erfahrung darin, das Evangelium weiterzugeben. Dann darf dich dieser Text daran erinnern, deine Mission ist noch nicht fertig. Die Bibel macht deutlich, wir sind niemals in einem geistlichen Ruhestand, wo wir uns hinsetzen können und sagen können, jawohl, ich habe fertig, Mission vorbei. Oder du bist noch nicht so lange Christ, vielleicht erst seit Monaten oder ein paar wenigen Jahren. Vielleicht weißt du noch nicht so viel, vielleicht merkst du, bei Predigten oder bei sonst irgendwas musst du öfters mal nachfragen, weil du noch nicht so viel verstanden hast. Dann darfst du wissen, wenn du noch nicht so lange Christ bist, in dir wohnt trotzdem der Geist Gottes. Und deswegen hast du alles, was du brauchst, um das Evangelium weiterzusagen. Du darfst ein Verkündiger sein, lass dich nicht aufhalten davon, dass andere vielleicht mehr Erfahrung haben. Und das ist eine Wahrheit, die gilt für uns alle. Vielleicht sind wir nicht alle so schlau wie andere oder finden nicht immer so gute Worte oder wir sind nicht so mutig wie andere oder was auch immer. Die Kraft, die wir für die Mission brauchen, die haben wir schon durch Gottes Geist. Lasst uns das nicht vergessen. Und diese Mission Gottes, die ist ja nicht auf Bayreuth beschränkt, die war damals auch nicht auf Jerusalem beschränkt, sondern die Enden der Erde sind das Ziel. Und es bedeutet für uns als Gemeinde, dass uns auch andere Regionen auf dem Herzen liegen dürfen und sollen. Das darf das entfernte Volk in Indien sein, wo es keine oder nur wenige bekannte Christen gibt. Aber das darf auch die Region in Bayern sein, wo es vielleicht noch keine gute Gemeinde gibt oder wo das Evangelium wieder klar verkündigt werden muss. Die Mission, in der wir stehen, ist weltweit. Und vielleicht geht es dir jetzt so wie mir und du bist immer mal wieder sehr entmutigt, wenn es um das Verkündigen vom Evangelium geht. Vielleicht fühlst du dich wie ein Versager, wenn du sowas aus Gottes Wort hörst. Und wenn es dir so geht wie mir, dann dürfen wir ganz neu dieses Evangelium, was wir an andere weitersagen, erstmal uns selber zusprechen. Wenn wir Versager sind in unserer Mission, dann dürfen wir wissen, Jesus weiß das. Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Er hat uns vergeben dafür, dass wir oft im Dienst versagen. Und Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass wir das im Gebet vor ihm bekennen und dass wir darum beten, dass er uns zu besseren Verkündigern macht. Also ihr Lieben, ich hoffe und ich bete, dass wir durch diesen Text und durch dieses Wunder von Pfingsten sehen, wir sind Prediger des Evangeliums für diese Welt. Und durch den Geist, der in uns wohnt, haben wir alles, um dieser Mission auch nachzukommen. Wir sehen am Ende unseres Textes, dass die Menschen auf unsere Verkündigung unterschiedlich reagieren. Wir lesen nochmal die letzten beiden Verse zusammen, Vers 12 und Vers 13. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Also wir sehen hier zwei Reaktionen auf dieses Wunder. Wir sehen zwei Reaktionen auf die Predigt von Gottes Wort. Die erste Reaktion ist Verwunderung. Also einige sind verlegen, das heißt, sie sind unsicher. Sie fragen sich, was ist denn hier los? Sie fragen nach der Bedeutung hinter dem Wunder. Sie fragen nach der Bedeutung hinter Gottes Wort. Das ist eine sehr gute Reaktion. Die zweite Reaktion in Vers 13, die ist nicht so gut. Einige spotten über diese unterschiedlichen Sprachen. Sie können nur lachen und sie haben natürlich eine ganz super Erklärung. Sie wissen, jawohl, diese Jünger, die sind einfach besoffen. Deswegen reden sie in diesen unterschiedlichen Sprachen. Ist vielleicht erstmal lustig, das so für uns zu lesen. Okay, die denken, die sind betrunken. Ja, also ist ja völlig falsch, ist ja Quatsch. Aber ich glaube, wenn wir tiefer über diese letzte Reaktion nachdenken, dann ist es eigentlich schockierend. Ich finde das schockierend, wie blind wir Menschen sein können für Gottes Wirken. Diese Menschen damals, sie erleben ein großes Wunder, aber sie sind doch blind dafür, was wirklich passiert. Sie begreifen nicht, was Gott macht. Anstatt Gottes Wirken zu sehen, anstatt Gottes Wort jetzt hören zu wollen, erklären sie das alles anders. Sie denken, sie sind betrunken. Gott wird wegerklärt. Er wird wegrationalisiert. Und ich bin der Überzeugung, das ist typisch menschlich. Ich glaube, viele Menschen heute denken nicht ganz anders als die Leute damals. Gott zeigt uns seine Taten. Er macht das zum Beispiel durch die Welt, in der wir leben. Gott hat das ganze Universum erschaffen. Und das Universum, das ist so groß, so komplex, so genial. Es muss einen Gott geben, der all das gemacht hat. Aber leider gibt es viele, die diese Realität verdrängen. Und ich will dich ganz persönlich fragen, der du jetzt hier im Gottesdienst sitzt, wie ist das bei dir? Du hast jetzt in dieser Predigt gehört von den großen Taten Gottes. Du hast gehört, was Jesus getan hat. Du erlebst jetzt gerade, wie Gott lebendig zu dir spricht. Wie reagierst du darauf? Ich hoffe und bete, dass du so bist wie diese erste Gruppe, dass du fragst nach der Bedeutung von Gottes Wort und dass du mehr darüber wissen willst. Genau hierfür sind wir als Gemeinde da. Wir wollen uns nicht nur um uns selber drehen, sondern wir wollen, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Wenn du Jesus kennenlernen möchtest, wenn du Fragen über den Glauben hast, dann bist du herzlich eingeladen, mit uns darüber ins Gespräch zu kommen. Wir werden gleich noch zusammen Mittag essen. Sei gerne dabei, schnapp dir was zu essen und komm mit uns ins Gespräch über Jesus Christus. Es gibt für dich nichts Wichtigeres als Jesus. Und genau dafür sind wir als Gemeinde da. Wir als Gemeinde haben die Mission, das Evangelium in der ganzen Welt zu verbreiten. Das ist unsere Berufung. Das gilt für jeden Einzelnen von uns, denn wir alle haben den Geist Gottes und wir haben auch die Kraft, die wir brauchen für diese Mission. Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen geliebten Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hast. Danke, Jesus, dass du gekommen bist als der Retter der Welt. Danke, dass du alles, was wir falsch gemacht haben, unsere ganze Schuld, unsere ganze Sünde von uns nehmen kannst. Du bist für uns gestorben und deswegen kannst du uns reinwaschen von allem, was uns schmutzig und ungerecht macht. Jesus, wir danken dir dafür, dass du von den Toten auferstanden bist. Wir danken dir dafür, dass du, nachdem du in den Himmel aufgefahren bist, uns den Geist Gottes zugesandt hast. Und wir danken dir als deine Gemeinde, dass wir heute neu ermutigt werden durften für diese Mission, in die du uns hineingestellt hast. Danke, dass du, Heiliger Geist, die Kraft bist, die in uns lebt, damit das alles nicht schief geht, sondern damit das klappen kann. Wir wollen um Vergebung beten, lieber Vater, wo wir als Gemeinde und auch als Christen persönlich versagen, darin Missionare zu sein. Und wir wollen dich beten, dass du uns veränderst. Schenk, dass dein Evangelium uns so wertvoll ist, dass wir gar nicht anders können, als es weiterzusagen, dass wir unbedingt wollen, dass noch mehr Menschen zu deinen Anbetern werden. Und wir wollen beten für Menschen, die dich noch nicht kennen, die heute hier sind oder nicht Christen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen. Wir flehen dich an, dass du ihnen begegnest. Wir flehen dich an, dass du ihnen Jesus zeigst und dass du ihr Herz bewegst, damit sie sich zu dir bekehren und Leben finden. Wir beten in Jesu Namen. Amen.